So, meine lieben Freunde, auf zur letzten Schlacht am letzten Abend. Ich spreche heute Abend über die 12 Körbe voller Überreste, die die Jünger sammeln mussten, nachdem Jesus die 5000 gespeist hatte. Sie kennen die Geschichte. Ich lese es Ihnen vor, denn hier ist eine sehr wichtige Lehre dran geknüpft. Ich lese es vor aus Markus 8, Kapitel 8, Vers 14. Die Jünger aber hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Sie hatten nur ein einziges Brot bei sich im Boot. Da warnte Jesus sie und sprach: Gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Sauerteig natürlich war das saure Brot, wovon diese beiden, die Pharisäer und Herodes, gelebt haben. Nun machten sie sich untereinander Gedanken, die Jünger, weil sie keine Brote hatten. Und er sprach vom Sauerteig. Nun, das war ein bisschen peinlich, nicht wahr? Sie hatten nichts mit. Er merkte es und sprach zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken, weil ihr keine Brote habt? Merkt und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verhärtet? Wir würden sagen, ist eure Denkmaschine blockiert? Das ist, was es hier meint. Ist euer Herz verhärtet? Sie meinten, dass sie mit dem Herzen verstehen, nicht wahr? Nun, die Pumpe ist nicht sehr gut mit dem Verstehen, aber der Computer da oben kann's, wenn es nicht blockiert wird. Was macht ihr euch Gedanken, weil ihr keine Brote habt? Merkt und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz verhärtet? Ist eure Denkmaschine blockiert? Augen habt ihr und ihr seht nicht. Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Und sie antworteten ihm: 12. Die Antwort wussten sie mechanisch, computermäßig sofort, aber mehr nicht. Und bei den 7 für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Und sie sagten: 7. Die Mathematik konnten sie tun, aber was es bedeutet, das war eine ganz andere Sache. Das haben sie nicht verstanden. 7. Da sprach Jesus zu ihnen: Versteht ihr denn immer noch nicht, was das alles bedeutet? Ihr macht euch Gedanken über die Brote, die euch fehlen. Versteht ihr denn nicht, was ich getan habe? Denn es ist klar, was er getan hat, und sie haben es doch nicht verstanden. Es ist klar, dass es, ich muss sie jetzt richtig angucken und sehen, dass kein gläserner Blick da ist, gerade am Anfang. Das geht nicht. Sie hätten eigentlich vernehmen sollen, dass hier ist einer, der, sind Sie da, Creatio ex nihilo gemacht hatte. Und Sie wissen, was Creatio ex nihilo bedeutet. Also er hat eine Erschaffung von Brot gemacht aus dem Nichts. Nun, sie hätten verstehen müssen, dass nur Gott das tun kann. Creatio, kreieren, ex nihilo, aus Nichts. Und wenn Sie, ich habe heute Nachmittag, ich hatte einen guten Nachmittag heute Nachmittag, ich hatte Zeit, einfach all diese Kapitel ruhig zu lesen, ohne zu denken, was sage ich den lieben Leuten heute Abend. Und es konnte so sein, dass ich mir sagen konnte, was sagt dir das Wort? Nicht für die anderen, sondern was sagt es dir? Und wenn man diese Kapitel Markus 8, 9 und 10 und 11 liest, sieht man, dass er probiert, anhand von diesen Geschichten, von den 12 Körbern von Überresten und von den 7 Körbern von Überresten, zeigen will, wer er ist. Wer er ist. Und sie haben es nicht begriffen. Und sie gingen in allerlei Streitfragen ein. Wenn Leute nicht verstehen, wer Jesus ist, dann streiten sie sich gern, nicht wahr? Und andere noch dazu. Aber lesen Sie dieses 8. Kapitel, das 9. Kapitel, das 10. Kapitel von Markus in dieser Verfassung. Was will Jesus den Jüngern damit sagen, was sie nicht verstehen konnten? Und um ihnen einen Wink zu geben, was er sagen wollte, sagt er mittendrin, was sagen die Leute von mir, der ich bin? Und da haben sie gesagt, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Und einige sagen, du seist einer der alten Propheten, der auferstanden ist. Und er sagt, ja, aber was sagt ihr, wer ich bin? Denn diese Gleichnisse von den Körbern von Resten, die er aufhob, waren da, um zu zeigen, dass der Schöpfer selber da ist. Creatio ex nihilo. Erschaffung aus dem Nichts. Und sie haben es nicht kapiert. Das ist das Problem. Er probiert es mit allen Mitteln. Das war ihnen zu groß, dass dieser Mann, Jesus, der bei ihnen war, der Schöpfer war, und doch nur der Schöpfer, das wussten sie theologisch, könnte das tun. Aber der Gedanke, dass der Schöpfer als Mensch erscheinen könnte und die Werke des Schöpfers unter ihnen vollbringen könnte, das blieb ihnen, die waren einfach blockiert. Das war denen zu viel. Nun, das wollen wir dann tun heute Abend. Und ich will Ihnen zeigen, wie die ganze Schöpfung, wie es in Römer 1 heißt, zeigt, dass Jesus, der diese Lehre von den 12 Körpern und von den 7 Körpern austeilte, was er damit meinte. Das wollen wir dann jetzt zusammen machen. Aber das heißt, dass ich ein wenig nachholen muss in Bezug auf das, was wir bis jetzt gesagt haben. Die Jünger meinten, nicht wahr, dass wenn er einfach diese 5 Brote oder die 7 Brote einfach teilen konnte und die Leute damit speisen konnte, dass das so leicht war. Und sie sind nicht auf den Gedanken gekommen, dass die Überreste nicht umkommen dürfen. Aber Jesus, der die Arbeit tat, er sagt, nichts darf umkommen. Sammelt das auf, was übrig geblieben ist. Und das haben sie wahrscheinlich dann den Tieren gegeben, nicht wahr? Den Eseln und Pferden und Kamelen und alles, was Überreste fressen kann. Aber das Merkwürdige ist, dass obwohl Jesus das so sozusagen leicht tun konnte, die 5.000 und die 7.000 speisen konnte aus praktisch nichts. Die Idee, dass er seine Schöpfung so werthält, dass nichts davon verloren gehen darf, war den Jüngern, was dämmerte nicht durch da oben. Und so mussten sie gehen und Jesus ließ sie die Arbeit tun. Sie mussten seine Diener sein und die Diakone dort und die Reste, die kleinen Köpfe von den Fischen, nicht wahr, sammeln und in Körbe tun. Nun haben sie sicher so gemacht, nicht wahr, in die Körbe getan. Aber er bestand darauf, dass sie es taten und richtig, sie haben es nicht vergessen. Was man selber tut, vergisst man nicht. Auch in Bezug auf die Lehre, wenn man es tut in der Bibel, wo wir sagen, die Lehre des Zehnten, dass man den Zehnten gibt, wenn man es tut, indem man es tut, vergisst man es nicht. Und als Jesus mit den Fragen kam, sagt, habt ihr denn noch nicht verstanden, was das bedeutete? Wie viel war es bei den 12 Körben? Oh, sagten sie, ja, das wissen sie. Und bei den 4000? Oh ja, das wussten sie, 7 Körbe voll. Weil sie es getan hatten, sie mussten rumgehen und Ordnung machen. Wunderbar. Nun, Jesus wollte denen beibringen, dass in seiner Schöpfungsordnung nichts umkommt. Nichts. Nun, wir wollen die Schöpfungsordnung ein wenig angucken heute Abend, zu zeigen, wie wir diese Lehre in unserem Körper absolut versinnbildlichen. Was er da getan hat mit seinen Jüngern, kann jeder an seinem eigenen Körper sehr, sehr schnell lernen. Na, überlegen Sie, probieren wir es. Ich hoffe, dass Sie einige Dinge vertragen können, ohne dass Ihnen übel wird, aber ich probiere so dezent zu machen wie möglich. Nun, wenn wir Brot in den Mund tun mit Fischen, Fische haben Fett drin und sie haben Kohlenhydrate drin und die Kohlenhydrate sind nicht löslich. Sie müssen verdaut werden, bis sie übergehen in die Blutbahn. Nun, man tut ein Stück Brot mit vielleicht etwas Fett drauf, Butter drauf, in den Mund und man hält es da, man kaut es ein wenig, das Speichel anfängt zu wirken in dem Brot und auf dem Brot. Wenn Sie das nächste Mal das Abendmahl einnehmen und das Brot im Mund halten, Sie werden merken, dass das Brot an sich anfängt süß zu werden. Und das kommt davon, dass die Enzyme im Speichel, Amylasen und solche Sachen, die arbeiten auf den Kohlenhydraten und machen das unlösliche Kohlenhydrat löslich. Das ist, was Verdauung bedeutet. Und dann kommt das unter der Zunge, und da sind sehr viele unter der Zunge, sehr viele Gefäße, die sehr nah an der Oberfläche sind. Und wenn man es dort hält, dann geht der Zucker jetzt in Lösung über direkt in die Blutbahn unter der Zunge. Das ist, warum, wenn man einen Herzanfall hat, man sehr schnell Amylnitrat unter die Zunge spritzen muss. Und da geht es sofort in die Blutbahn über. Nun, wenn man es gut gekaut hat, meine Mutter hat gesagt 32 Mal, ich habe das längst vergessen, aber wenn meine Frau sagt, du isst viel zu hastig, was ich tue, dann denke ich dran. Und man hat so einen Bolus, nicht wahr, von Essen in einem cremigen Zustand im Mund und man schluckt runter. Wenn es hier ankommt, in den Magen, ändert sich der pH-Wert vom Mund ungefähr neutral, dass die Enzyme im Mund arbeiten am besten, wenn der Säuregrad, der pH-Wert ungefähr neutral ist, ganz leicht alkalisch, arbeitet es dort und macht Zucker aus dem Brot, dass wir es verdauen können, dass es löslich wird und in die Blutbahn übergeht. Wenn es in die Blutbahn gegangen ist, vom Mund her, oder vom Magen, im Magen wird alles von den kräftigen Muskeln in den Wänden des Magens richtig durchgewühlt, nicht wahr? Wie eine Waschmaschine geht das hin und her und wird sehr stark sauer. Nun, der Säuregrad nicht die Verdauungsarbeit. Das machen die Enzyme, die reingespritzt werden in den Magen, und die arbeiten bei diesem pH-Wert und machen die restlichen Substanzen, die im Mund nicht löslich gemacht wurden, nicht verdaut wurden, die machen sie löslich. Und das gibt eine wunderbare Masse da drin im Magen. Nun, die heutigen Menschen sind so zivilisiert, dass sie nicht wissen, wie das aussieht. Haben Sie jemals einen Fisch gefangen? Ein Aal ist ein guter Kandidat. Und wenn Sie einen Aal bekommen haben, ich war so einen langen, schönen Aal, wenn Sie den reinigen müssen und gucken, was er da hat in seinem Magen-Darm-Traktus, wenn Sie sehen, dass allerlei da ist, was wirklich unvermutet ist. Aber man geht heute in den Supermarkt, nicht wahr, und alles ist rein und gesäubert und man sieht nicht wirklich, wie es ist. Wenn wir plötzlich ohne Supermarkt leben möchten, würden die meisten von uns nicht sehr weit kommen, weil wir diese Dinge nicht kennen. Nun, alles, was möglich ist, löslich gemacht zu werden, wird im Magen löslich gemacht und geht dann durch die Wände vom Magen, nicht sehr viel im Magen, das kommt meist später. Wenn das richtig durchgedreht worden ist, so, ich will nicht sagen ein Creme, nicht wahr, denn das ist zu höflich, aber so ist die Konsistenz ungefähr, dann wird das mit einer Bewegung von den Magenmuskeln durchgespritzt durch den Pylorus. Das ist ein Ventil, das eben den Magen schließt. Und es wird durchgespritzt in den Dickdarm und in den Dünndarm, in Duodenum, Zwölffingerdarm, und dann geht es runter in den Dickdarm. Und da wird der pH-Wert, das ist sehr wichtig, der pH-Wert geändert auf stark, stark, stark alkalisch. Das kommt von Bauchspeicheldrüse, dass die Alkalinität so gemacht wird, dass die Enzyme dort, die packen die Moleküle ganz anders an und machen sie löslich auf der alkalischen Seite. Und dann fangen sie an, diese löslich gemachten Essenssachen, die wir hier eingenommen haben, die fangen an, durch die Wände des Darmtraktes hindurchzugehen und die Venen dort, die eben den Magen und den Darmtraktus umgeben, die nehmen diese Substanzen auf und führen sie zur Leber, und die Leber speichert sie als Glykogen. Und ich habe zu viel hier gespeichert, wie Sie sehen. Es ist nicht schlimm, aber es ist gegen den bösen Tag, nicht wahr, der eines Tages kommen wird. Und dann dieses Glykogen wird hydrolysiert, löslich gemacht wieder, wenn ich es nötig habe, dass mein Blutzuckerspiegel dann wieder steigt und ich werde wieder frischen, kann wieder kalkulieren und arbeiten. Nun, was das Verdauungssystem sehr, sehr schön zeigt, ist, dass alles getan wird, dass nichts umkommt. Nichts. Es ist so raffiniert. Das Verfahren fängt hier oben im Mund an, das herauszuholen, was ich benutzen kann, um warm zu werden, damit ich Kraft habe zum Denken und mich zu bewegen. Das wird ein bisschen rausgeholt im Mund, nicht viel, ein ganz klein wenig. Und dann geht man massiv dran im Magen und macht alles löslich, was löslich gemacht werden kann. Das kommt dann in die Leber und wird gespeichert für die Zeit, wo ich das brauche. Und passen Sie auf, es kommt jetzt etwas, was Sie nicht erwarten, aber das macht doch nichts. Es ist immer gut, wenn man überrascht wird, nicht wahr? Wenn es runtergegangen ist durch Dick- und Dünndarm, ist alles, was möglich ist, herausgeholt, was mein Körper gebrauchen kann als Brennstoff. Denn ich bin ein Brennstoffmotor, nicht wahr? Und ich muss Brennstoff haben, sage ich meiner Frau, nicht wahr? Und sie weiß, was das bedeutet. Aber jetzt passen Sie auf. Das ganze Verfahren ist raffiniert, dreimal raffiniert, um dafür zu sorgen, dass das gute Essen, das Gott uns gegeben hat, maximal gebraucht wird, dass nichts umkommt. Jetzt kommt noch eine andere Seite, die Sie vielleicht vergessen haben von der Schule her, aber gut, dass Sie daran erinnern. Das Ganze ist jetzt eine, wenn es unten angekommen ist, ist ein Creme, nicht wahr? Also es riecht nicht gut, gar nicht. Aber es ist ein Creme und alles, was löslich ist, ist löslich und geht durch die Wände, dass ich das Glykogen draus machen kann. Nun, jetzt kommt eine andere Frage. Der Mensch lebt nicht nur von seinem Essen, sondern von was? Er muss ja Wasser haben, nicht wahr? Ja, danke schön, ja, ungefähr, danke schön. Vielen Dank, wir haben alles, was nötig ist, da. Danke schön, vielen Dank, Herr Pfarrer. Nun, all das wird mit Hilfe von Enzymen und Wasser und anderen Substanzen gemacht. Jetzt passen Sie auf. Es kommt dann der ganze Bolus in das Rektum. Das ist das letzte Stadium der Verdauung. Was tut das Rektum? Das Rektum sagt, ja, er hat Wasser getrunken, aber Wasser darf nicht einmal verschwendet werden. Das Rektum ist da, um das Wasser, das benutzt wurde, um diesen Creme zu machen, wieder extrahiert wird und meinem Körper zugute kommt. Ein raffiniertes System, das weder das Essen noch das Wasser verloren geht. Und es ist ein doppeltes System, um das zu tun. Und wenn alles dann ausgetrocknet worden ist, unten, dass das Exkrement zu einem schönen Paket gemacht wird, das muss man auch sagen, denn auch Moses hat dann gedacht, nicht wahr, in der Wüste, er sorgte für die hygienische Seite sehr genau, und wenn dann das Wasser extrahiert worden ist, sodass ich nicht entwässert bin, ich muss sehr viel Wasser haben, wird das zurückgewonnen von dem System in meinem Rektum. Und dann, was man absolut nicht mehr benutzen kann, das wird dann ausgeschieden. Nun, auch das ist nichts mehr Nütze für mich, aber für die andere Umwelt, die von der ich abhängig bin, braucht auch das, was übrig geblieben ist, für die Düngung der Felder, dass das Gemüse wächst. Also es ist ein raffiniertes System, um dafür zu sorgen, dass nichts von der Schöpfung Gottes verloren geht. Nichts geht verloren. Überlegen Sie das sehr genau. Ich habe eine normale Nase, mehr oder weniger. Aber bedenken Sie dieses. Das Essen, das ich eingenommen habe, wird teilweise verbrannt und macht mich warm. Ich habe es gern warm und ich friere nicht so sehr. Die Damen frieren mehr als die Männer, nicht wahr? Das sind die Damen, die immer frieren. Aber die Männer kommen und die müssen eben die Kalorien liefern, nicht wahr? Dass die Damen warm werden. Überlegen Sie, ich werde warm von dem Essen, dass ich dann verbrenne in meinem Körper. Die Lungen sind sehr, sehr empfindliche Organe. Wenn man kalte Luft einatmet, kann das schädlich sein für die empfindlichen Lungen. Da gibt es in der Nase eine ganz, ganz konvolierte Menge von Haut mit vielen Gefäßen drin, um die Luft vorzuwärmen, die ich durch die Nase einnehme, dass die kalte Luft nicht direkt in meine Lunge kommt. Wenn Sie unter die Haube Ihres Autos gucken, wenn Sie ein Audi haben, Gucken Sie mal danach. Die alten Autos haben jeden Morgen, als man sie anließ, gespuckt und gehustet und genießt, nicht wahr? Weil die Luft zu kalt war und die protestierten dagegen, dass man losfährt. Und da spucke, 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 ging es die ganze Straße runter. Aber das macht man heute nicht mehr. Man nimmt den Auspuff von den Autos und benutzt es, um die eingehende Luft vorzuwärmen. Und dann spuckt das Ding nicht. Und ich huste viel weniger, wenn meine Luft vorgewärmt ist durch meine Nase. Also, dass nichts verloren geht. Es ist ein ganz raffiniertes System. Es ist nicht umsonst, meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie dies, was ich jetzt sage, zu, dass wir in der postchristlichen Ära leben. Und zur gleichen Zeit, wie wir das Christentum weggeschmissen haben, sind wir eine Wegwerfgesellschaft geworden. So viel werfen wir weg, dass die arme Umwelt nicht weiß, wohin mit all dem Zeug, was wir wegwerfen. Aber eine christliche Einstellung ist die Einstellung, dass man nichts, was nützlich ist, wegwirft. Das tut Gott nicht. Er wirft nicht weg, wenn es irgendwie benutzt werden kann. So wärme ich dann meine Luft vor durch meine Nase von der Wärme, die ich von der Verbrennung meines Essens bekomme. Die Jünger, die waren bereit, wahrscheinlich gewesen, wären bereit gewesen, das, was übrig blieb, nach der Speisung der 5.000 und der 4.000 einfach dazulassen. Aber nicht so mit dem Herrn Jesus. Er sagt, nein, das wird gesammelt und wahrscheinlich haben sie das den Eseln und den Tieren gegeben auf den Gütern, nicht wahr? Kann man sehr gut machen. Aber dass nichts umkommt. Und er fragt die Jünger aus, wie viel Körbe waren es bei den 4.000 und wie viel Körbe waren es bei den 5.000? Okay? Überlegen Sie, was das bedeutet. Das heißt, dass nichts weggeworfen wird. Nun, noch eine Sache, die etwas schwierig ist zu erklären, ohne Diagramme, und die habe ich nicht in der Kirche heute Abend, aber ich will probieren, es mit Worten klar zu machen. Wir haben dafür gesorgt, bei unseren Studenten in Amerika und auch in England, dass die Studenten lernten, was die geschickteste Methode ist, Blut zu reinigen von den Schlacken des Lebens. Sie machen hier alle Entschlackungskuren, nicht wahr? Was sie taugen, weiß ich nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Nun, wenn man Schlacken hat im Blut, wo wir sagen Harnstoff, von dem Stoffwechsel, die armen Leute, die kaputte Nieren haben, sie müssen eben eine transplantierte Niere haben, damit sie den Harnstoff ausscheiden können. Wir haben unseren Studenten beigebracht, wie man am zweckmäßigsten mit Wasser das Blut wäscht, um die Schlacken rauszubekommen. Wie kann man die maximale Menge an Schlacken entfernen mit der minimalen Menge von Wasser? Denn man kann nicht 200 Liter Wasser mit sich herumschleppen, nicht wahr, um die Schlacken aus dem Blut rauszuwaschen. Wie tut man es am zweckmäßigsten? Man benutzt, was man nennt, ein Kontrakorrentsystem, um das zu tun. Wo die Schlacken am konzentriertesten sind, da tut man sie zusammenbringen mit Wasser, das eine kleine Menge von Schlacken drin hat. Wie man die Schlacken rauswäscht, kann man, bis man ganz rein ist, kann man dann das Blut zusammenbringen mit ganz reinem Wasser. So kann man sehr viel Wasser sparen, um das Blut zu waschen, um sauber zu bekommen. Nun, wenn Sie die Niere angucken, sehen Sie das vollkommenste System, das ich kenne, um mit der minimalen Menge von Wasser die maximale Reinigung vom Blut zu bewerkstelligen. Man fängt an mit Konzentrationen hoch und Konzentrationen tief und endet mit den tiefsten Konzentrationen zuletzt. Und die Niere funktioniert haarscharf genau, dass man nicht einmal Wasser verschwendet im Körper. Das Prinzip ist absolut verblüffend, wenn man eine Niere untersucht. Und wir haben verlangt von unseren Studenten, dass sie diese Teste durchführten, praktisch im Labor, und dann später, als sie anfingen, Anatomie zu machen, konnten sie staunen, wie der Körper gebaut ist, dass nichts umkommt, weder vom Essen noch vom Standpunkt des Wassers aus. Absolut erstaunlich, derjenige, der die Niere entworfen hat, hat all diese Prinzipien verstanden, wie man das tut und warum man es tut. Und da sieht man die mannigfaltige Weisheit des Schöpfers von dem Standpunkt aus, wenn man die Prinzipien zuerst gelernt hat. Das, worüber ich am meisten klage bei dem Erziehungssystem auf dem Kontinent hier, ist, dass man die Studenten nicht dazu zwingt, diese Dinge prinzipiell zu lernen, dann durchzuführen und dann zu gucken, wie der Körper funktioniert. Und wenn sie das vorher getan haben, dann sehen, wie es funktioniert. Wissen Sie, man kann solche Studenten viel eher erreichen mit dem Evangelium, als die, die überhaupt nichts verstehen von diesen Dingen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr langweilig, nicht wahr? Sehr chemisch und all das. Aber es dient zu etwas, sonst hätte ich es nicht getan. Denn ich habe ja 50 Jahre gelehrt als Professor und ich tue dies immer noch an Universitäten, wenn sie mich bitten, aber der Kapitän des Schiffes hier wird sagen, die Mannschaft hat jetzt genug gehabt von den Dingen. Warum tue ich es? Aus diesem Grund, wenn Jesus der Schöpfer ist, und es heißt in dem Kolosserbrief, dass alle Dinge durch ihn und für ihn und auf ihn hin gemacht wurden, er ist der Schöpfer. Wenn der Herr Jesus sagt, dass kein Teil seiner Schöpfung weggeworfen wird, sondern zweckmäßig gebraucht wird und verwendet wird, wie es am besten ist, bedenken Sie, wie er mit uns umgeht. Wenn Sie deprimiert sind, denken Sie an diese Dinge. Wenn Sie an Depressionen leiden, der Heiland will Sie nicht wegwerfen. Alle seine Kunst wird angewendet bei uns, um das Maximale aus uns zu holen, was aus uns herauszuholen ist. Niemand wird verworfen von ihm, denn er will, dass allen Menschen geholfen werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und bei diesen Jüngern hier, als sie sich zur Sorge machten, weil sie nur ein Brot bei sie hatten im Boot, Jesus hat gesagt, wie ist denn das, dass ihr nicht versteht, um was es geht? Ihr habt gesehen, wie viel Körper voll hattet ihr bei den 5000? Und wie viel Körper voll hattet ihr bei den 4000? Versteht ihr nicht, wer ich bin? Er hat, wer ich bin, nicht gesagt, aber das ist, was er meinte. Und da möchte ich Ihnen als Gemeinde, in der Matthäusgemeinde sagen, liebe Freunde, wenn Gott so umgeht mit 2 kleinen Fischen und 5 kleinen Broten, alles Teile seiner Schöpfung, dass nichts verworfen wird, sondern dass es dazu dient, wozu er es gesandt hat. Denken Sie, wie viel mehr wert Sie sind als 2 Fische und 5 kleine Brote. Und wie Jesus für Sie besorgt ist. Denken Sie, was für eine Maschine er Ihnen gegeben hat, dass Sie seine Gedanken nachlesen können, Kraft des Brotes, dass er ihnen gibt jeden Tag, dass sie denken können, dass sie verstehen können. Versteht ihr immer noch nicht, sagt er? Wie ist denn das? Ihr habt hier Creatio ex nihilo. Da muss Gott selber unter euch sein, denn nur er kann das tun. Und hätten sie das gewusst, hätten sie sich nicht so viel Sorge gemacht über die Tatsache, dass sie nur ein Brot bei sich hatten. Er war das Brot des Lebens. Er hätte es gut machen können, nicht wahr? Und das ist die Lehre für uns und für mich heute Abend, dass Gott seine ganze Schöpfung, einschließlich sie, lieb hat und er hat für alle in seiner Schöpfung einen Plan. Und der Plan ist, dass wir das Wort, das er uns gesagt hat, in seinem Wort verwirklichen. Und je mehr ich seinen Plan verwirkliche, desto mehr werde ich umgewandelt in sein Ebenbild. Und das ist, was er will, dass wir Ebenbildlichkeit Gottes sind. Die ganze Idee, denn Gott tut das nicht. Er ist nicht derjenige, der seine Schöpfung oder Teile davon wegwirft. Ich lese Ihnen zwei, drei Worte hier noch einmal, nur zu betonen. Augen habt ihr und seht nicht, Ohren habt ihr und hört nicht, und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote brach für die 5000? Und wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Und sie antworteten ihm, 12. Und bei den 7 für die 4000, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Sie sagten, 7. Da sprach er zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Und das ist meine letzte Frage für Sie heute Abend. Versteht ihr noch nicht? Wenn er das tut, mit dem Brot und mit den kleinen Fischen, die die Leute aßen, und jeder erfüllt seinen Plan, verstehen Sie, das Gleiche will er für uns jeden Abend tun. Die Hauptsache ist, dass wir umgewandelt werden in seine Ebenbildlichkeit. Das kommt davon, dass wir ihn in seiner Schöpfung sehen, wie alles so fein aufeinander abgestimmt ist, alles dient zu seiner Zeit, zur rechten Zeit, dem Zweck, den Gott vorgesehen hat und vorkalkuliert hat in uns. Und wenn wir bei einem Impasse sind im Leben, dass wir nicht wissen, wie wir weiterkommen sollen, ich bin in sehr vielen Impassen gewesen in meinem Leben, und dann kommt Gott und ganz natürliche Art und Weise, in einer ganz natürlichen Art und Weise, führt er uns darum herum und wir kommen heraus und wir können ihm loben und ihm danken für das, was er für uns getan hat. So, meine lieben Freunde, das sind die 12 Körbe voll und die 7 Körbe voll bei den 4000, dass Gott es so gemacht hat als Schöpfer, dass jeder Teil seiner Schöpfung, und sie sind alle Teile seiner Schöpfung, aufeinander abgestimmt ist, das zu erfüllen und zu tun, was er vorher gesehen hat. Nun müssen wir auf ihn warten und beten, sein Wort lesen und ins Gedächtnis einschreiben hier, dass wir die Kraft haben, das zu glauben, wenn es sehr dunkel um uns herum ist. Aber die ganze Schöpfung spricht von diesem Prinzip, dass er nichts wegwirft, weder sie noch Gegenstände. Das tut er nicht. Er benutzt alles für die Erfüllung seines Willens. Denken Sie, die Brote, die ich heute Abend gegessen habe, sie werden dazu benutzt, um die Gedanken zu treiben durch meine Nerven, meine neuronischen Netze, dass ich einigermaßen mich verständlich machen kann mit ihnen. Aber die Moleküle, die dazu benutzt werden, die wissen das nicht. Nur weiß ich das als Ganzheit, dass es so ist. Das, was man wegwirft, das benutzt Gott, um seinen Willen zu tun. Und da haben wir die Lösung für die häufigste Krankheit, die es vielleicht heute gibt, das ist Depression. Die Leute fühlen sich deprimiert in einer Depression, weil alles keinen Sinn hat. Alles hat wohl seinen Sinn. Nur das, was geschieht bei uns, ist, dass wir Augen haben zu sehen und sehen nicht. Und Ohren haben zu hören und hören nicht. Und da müssen wir bitten, und das bitte ich mit Ihnen jetzt, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir sehen, und die Ohren öffnet, dass wir wirklich verstehen, was wir hören. Wir beten zusammen. Ja, Herr Jesus, du hast uns gemacht. Und wir sind hier, um mit dir zu reden und dein Gegenüber, dein Du zu sein. Dafür danken wir dir, dass wir dieses hohe Vorrecht haben, mit dir umzugehen. Und Herr Jesus, lass, dass dieser Umgang mit dir uns umwandelt in deine Ebenbildlichkeit, auch heute Abend mehr als es war. Vergib du alles, was nicht von dir war heute, und sei du bei uns und bei dieser Gemeinde und erhalte alle hier in deiner Liebe, dass wir alle jubeln können zusammen, dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die dich lieben und die nach deinem Vorsatz berufen sind. So danken wir dir. Amen.